Ja, herzlich willkommen zur Episode 101 im LernOS On Air Podcast. Ich bin heute zusammengeschaltet mit Sascha Pallenberg in Taipei und wir wollen sprechen über Mastodon, nicht 101. Hi Sascha, grüß dich.
Hallo, ich grüße dich Simon. Danke, dass ich da sein darf.
Sehr schön. Ich habe mir überlegt, du hast ja sehr viel schon in deinem Blog und Newsletter mit Tacheles geschrieben über Mastodon. Da gab es ja viel Bewegung und es gibt viel Blogs und Podcasts und Videos zum Thema, wie steigt man da ein, wie findet man eine Instanz. Und ich dachte mir, wir machen mal so ein Nicht-Mastodon 101, weil da gibt's viele, die können wir in den Shownotes dann verlinken. Sondern mich würde interessieren, du als ja ein Urgestein der Blogger- und Digitalszene hier in Deutschland, wie so dein autobiografischer Zugang war, wie du gestartet bist, wie du jetzt zu Mastodon gekommen bist. Da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Da gibt's ja viele interessante Stationen auf deiner Reise. Und die ganzen 101s, die tun wir dann einfach in die Shownotes reinpacken. Du warst ja jetzt auch in vielen anderen Podcasts zu Gast, ne? Dann haben wir da keine Doppelung. Ja, du bist in Taipei jetzt im Moment. Ich habe mal in Wikipedia und in deinen LinkedIn-Lauf geguckt, was du so alles geschrieben hast, was du gemacht hast. Du wirst als Tech-Blogger benannt, als Berater. Natürlich deine 4 Jahre, die du bei Daimler warst, sind da hervorgehoben. Aber wir fangen mal ganz vorne an. 71 geboren in Dortmund, also in Deutschland, nicht von Anfang an in Taipei. Wie war das so? Wann bist du das erste Mal mit digital in Berührung gekommen? War das schon in der Schule? Was hast du studiert? Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also wie so ganz die Anfänge, an die du dich noch erinnern kannst?
Ich glaube, das erste Mal mit einer digitalen Plattform bin ich in Verbindung gekommen, als ich den ersten Casio-Taschenrechner in der Hand hatte, die lustigerweise jetzt auch nahezu 50 Jahre später immer noch so gebaut werden. Mhm. Vom Design her wahrscheinlich auch noch mit ähnlichen Komponenten. und die du hier auch noch in jedem, ich will nicht sagen in jedem, aber es gibt hier in Taiwan so klassische Läden, wo du wirklich so alles kaufen kannst. Und da ist auch immer eine Wand voll mit den klassischen alten digitalen Taschenrechner, die zumindest die Grundrechenarten beherrschen. Der nächste Schritt war tatsächlich meine zweite Uhr. Meine allererste Uhr, lustigerweise habe ich in der letzten Woche noch mit meinem Dad darüber geredet, als ich ihm sagte, du hast mir meine allererste Uhr geschenkt. Es war eine Timex an einem Jeans-Armband.
Mhm. Den Fable hast du auch beibehalten, glaube ich. Ich glaube, dein Pixel-Fat-Bild oder eins der ersten war auch die Uhrensammlung.
Ja, ich mag Uhren sehr, sehr gerne und haben mich eigentlich auch immer wieder von dieser Smartwatch-Nutzung weggebracht. Tatsächlich war dann die digitale Uhr zur Kommunion auch wieder eine klassische Casio, eine ähnliche habe ich tatsächlich immer noch. Ich nutze diese beiden Beispiele immer ganz gerne dafür, wenn ich über digitale Transformation rede. Und was selbige ist und was selbige nicht ist. Und was wir vor allen Dingen gerne für ein riesen Mystikum drumherum machen. Und erkläre dann, mein erster Taschenrechner war halt mal kein Abakus mehr, wo du irgendwelche Kügelchen auf einer Eisenstange von rechts nach links geschoben hast. Und meine erste Uhr war tatsächlich, die Timex war ja eigentlich auch keine hundertprozentige analoge, ja, eine Quarzuhr hat in einer gewissen Art und Weise noch ein analoges Uhrwerk, aber es wird letztendlich von einem Quarz angetrieben. Das heißt, auch da hast du schon einen digitalen Moment drin. Du brauchst Strom, damit das Ding läuft. Und wir reden immer ganz gerne, wenn wir über Digitalisierung reden, was wir alles noch nicht geschafft haben und wo wir hinten dran sind. Dabei ist Digitalisierung einfach Teil unseres Lebens über viele Jahrzehnte. Und das waren für mich so diese ersten Momente, ne, die ich erlebt habe. Übrigens bis dann, ich glaube, zu meinem 10. oder 11. Geburtstag kam mein Dad nach Hause, hatte von einem Arbeitskollegen so ZX81, es war damals einer der ersten einigermaßen erschwinglichen Computer oder Home-Computer, nannte man das ja so schön damals. Ja, und dann habe ich dann musste man mich halt davor wegzerren. Und dann fing das alles an und ging eigentlich mit meiner schulischen Karriere bergab. Denn auf einmal saß ich nur noch vor diesen Kisten, ne, nicht zur Kommunion, was kommt denn danach? Firmung, ich weiß es gar nicht mehr. Ich bin aus dem Kirchending sowas von raus. Kam C64 und dann fingst du an, damit zu programmieren und fing an, damit Kopierschutze zu entfernen von irgendwelchen Spielen, weil wir kein Geld hatten, uns die Spiele zu leisten.
Warst du Teil der Cracker-Szene quasi schon damals?
In Dortmund gab es eine große Cracker-Szene, auch eine sehr bundesweit und dann auch eine sehr internationale Szene. Aus Dortmund stammt das Dynamic Duo, die dann nachher in den 90er Jahren lustigerweise ein Videospiel-Import für Videogames aus Japan aufgemacht hatten. Mhm. und damit ist man dann einfach so zusammengeblieben. So Mitte der 80er habe ich dann tatsächlich auch angefangen, an dem ersten Fanzine mitzuarbeiten, nannte sich die Schrottpresse. Wir haben das damals, ich glaube, auf Printfox, so nannte sich das auf dem C64, so Desktop Publishing. Und dann kam mein erster Mac und dann habe ich halt PageMaker gehabt. Und dann konnte man das alles sehr, sehr professionell machen und auch über Laserdrucker ausdrucken. Ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich dann in der Schule irgendwelche so Essays mal irgendwie abgegeben hatte, wo wir uns dann über mehrere Wochen auch hinsetzen durften, so die ersten Prästudienhausarbeiten. Und ich habe über Archaeopteryx, also diesen Vogel, halb Saurier, halb Vogel geschrieben. Und habe das dann mit Bildern angereichert und dann über einen Laserdrucker ausgedruckt. Und dann hat mein Lehrer gesagt, nee, das kann er nicht annehmen. Das ist ja irgendwo gekauft oder was.
Das ist so wie heute, geglaubt, wenn man das Bild von der KI zeichnen lässt. Da hast du jetzt auch viel mit experimentiert.
Genau.
Das heißt, du bist über diese autodidaktische Schiene eigentlich reingekommen. Gar nicht über Ausbildung, sondern komplett übers Private, über die Freizeit.
Es gab damals auch nichts, ne? Es gab Anfang der 80er Jahre auch relativ wenig Material. Ich bin einmal im Monat nach Dortmund zum Hauptbahnhof gefahren und habe mir da die Byte gekauft aus den USA, in so einem internationalen Schreibwarenladen. Die war irgendwie so 200, 300 Seiten dick. Mein Englisch war relativ rudimentär gewesen. Übrigens hat es natürlich auch meinem Englisch geholfen.
Ja,
aber vor allen Dingen hat das zu hinten so ein Drittel waren Anzeigen. Und dann konntest du alles sehen, was es so alles gab. Und dann hast du halt große Augen gehabt. Und ja, aber wie gesagt, so hat sich das entwickelt. Für mich hat sich da eine Riesentür aufgemacht. Insbesondere als dann der erste Akustikkoppler kam, zum ersten Mal mich mit einem anderen Rechner verbinden konnte und mir dachte, wow, was passiert hier gerade alles? Was bedeutet das für uns, wenn ich aus meinem kleinen Kinderzimmer mich irgendwie mit Rechnern an der Westküste verbinden kann? Das ging auch relativ schnell vorbei. Ne? Das war also ein Frühling von 30 Tagen. Dann kam die Telefonrechnung nach Hause. Die war dann so 200 Mal so hoch wie die Jahresrechnung. Und dann war das erstmal alles verschlossen.
Das heißt, das war noch quasi die Mailbox-Zeit, wo man sich in so Mailboxen eingewählt hat und Nachrichten geschickt hat. Ne? Ja.
Genau. Und wie gesagt, der nächste Schritt war, glaube ich, und dann ist dann so das zusammengekommen mit, was ich jetzt mache, also das Publizieren. Das war ganz klar diese Zeit bei der Schrottpresse und als ich dann angefangen habe, mit PageMaker und so rumzuspielen. Jetzt will ich nicht sagen, dass ich großartig irgendwie so ein Fan von Seitenlayout und Sätzen oder Satzdruck oder Drucksatz, wie auch immer, bin. Aber das hat mich sehr, sehr fasziniert, was einfach möglich war, was du schaffen konntest aus deinem kleinen Zimmerchen heraus und mit welcher Professionalität das mittlerweile, also zumindest Professionalität, wie die Druckware nachher aussah, ne? Bezüglich der Professionalität der Inhalte kann man durchaus geteilter Meinung sein in den Anfängen. Aber ich glaube, man musste sich immer ausprobieren. Das Gleiche war das Ausprobieren, als ich zum ersten Mal online gegangen bin oder als ich zum ersten Mal, weiß ich nicht, ein Assembler-Programmchen geschrieben habe, um irgendwie einen lustigen Kopiercode aushebeln zu können oder damals überspringen zu können. du hast dich am Wochenende mit deinen Freunden getroffen, bist zu irgendwelchen Copy-Partys gefahren und dann das ganze Wochenende in der Turnhalle gesessen hast und du hast dann die neuesten Spiele und so weiter rüber kopiert oder die neuesten Intros, die du dann grafisch und musikalisch unterlegt hast und so gemacht hast. Es war einfach eine tolle Zeit und es war eine ganze Menge Learning by Doing und Learning von denen, die das konnten.
Mhm. Sich das abzuschauen. Ja.
Und was vor allen Dingen schön war, du fühltest dich ja schon so zugehörig zu einer kleinen, überschaubaren Szene, weil in meiner Klasse hatte, glaube ich, einer noch einen Rechner gehabt. Und dann war es das. Und das hat dich auch schnell raus aus deinem kleinen Mikrokosmos gebracht, dass du dich mit anderen verknüpft hast und dich ausgetauscht hast, dass du dann halt Disketten postalisch von A nach B geschickt hast. Damals so Postlagerkarten gehabt, damit du deinen Namen nicht hinterlassen musstest bei der Post. Dem war das damals auch völlig egal.
Das war auch so eine Preisfrage. Ich erinnere mich auch noch bei mir. Ich hatte auch keinen Computer zur C64-Zeit. Mein Freund hat einen, weil der hatte eine reiche Oma. Da war ja C64 und das Diskettenlaufwerk waren, glaube ich, beide 1000 Mark noch. Ne? Also das war kein Pappenstiel. Mhm. Und wir saßen da auch zusammen und haben dann, weiß gar nicht, welche Zeitschrift das war, Assembler-Code abgetippt, der dann so Fraktale und Apfelmännchen berechnet hat. Ne? Da ist das ganze Wochenende draufgegangen. Sehr schön. Ja. PageMaker, wenn ich mich richtig erinnere, ist ja tatsächlich ein Tool, was für Print layoutet. Weiß gar nicht, ob man damit Webseiten machen konnte. Nein. Aber wie war so der Übergang von dieser Printwelt, Seitenlayout-Welt in Richtung Web? Das war wahrscheinlich 90er dann schon.
Tatsächlich auch noch Ende der 80er und tatsächlich auch noch mal über die Apple-Schiene. Apple hat mal ein kleines Programmchen rausgebracht, das nannte sich HyperCard. Und mit HyperCard konntest du einfach, ja, im Grunde genommen Hypertext nutzen. Und das war jetzt noch nicht HTML, wie es dann nachher wurde. Aber du hast einfach die Möglichkeit gehabt, so einzelne Karten zu bauen, die du untereinander verknüpfen konntest. Und damit konntest du alles Mögliche machen. Damit konntest du natürlich in gewisser Art und Weise Präsentationen erstellen. Aber du konntest Storytelling damit machen. Du konntest ganz, ganz simple Adventures damit eigentlich auch bauen. Mhm. Ja, weil du ja verschiedene Auswahlmöglichkeiten hattest, ne? Und dann haben wir dann auch über an so einem klassischen Kästchenpapier Dinner 4 und so Storylines gemalt und wie das dann entstehen konnte und so. Wenn ich jetzt das gerade, weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal drüber nachgedacht habe, aber jetzt, wenn ich das erzähle, merke ich ganz einfach mal, wie mir das dann nachher geholfen hat, einfach auch Storys erzählen zu können, ne? Wie du solche Geschichten einfach auch aufbaust und dass es einfach ganz natürlicher kommt da, ne? Weil du mit solchen Sachen rumgespielt hast den ganzen Tag und du dich drauf gefreut hast, aus der Schule zu kommen, hast dich wieder Mittagessen vor die Kiste gesetzt und hast halt weitergemacht, weil in der Zeit in der Schule hast du schon wieder neue Ideen dafür entwickelt. Und dann ging es dann so ein bisschen in Richtung Web. Anfang der 90er kam dann CompuServe auf, wurde dann, ich würde fast sagen, relativ günstig ins Netz konntest. Tatsächlich hatte man damals noch pro E-Mail bezahlen müssen. Ich glaube, da kostete eine E-Mail ein paar Pfennige. Dann kam AOL und AOL war insofern spannend, das war so ein bisschen an der Schwelle auch der Demokratisierung des Telefonmarktes in Deutschland. Da hast du diese ganzen, allen möglichen Einwahlnummern gehabt. Und dann gab es die ersten Einwahlnummern, wo lokale Provider, die da vorschalten konntest, und du konntest eine ganze Ecke günstiger surfen dadurch. Plus du hast die Möglichkeit, AOL wollte ja auch für den Internetzugang immer noch Geld haben. Es gab relativ wenige Anbieter damals, die den reinen Internetzugang ins World Wide Web geboten haben, ohne dass sie eine eigene Oberfläche hatten. Unis haben das zum Beispiel gemacht. Und dann auch kostenlos in diesem Fall, aber du musstest ja halt immer noch die Telefongebühren bezahlen. Aber AOL hatte ich in einer Tour mit so CDs zugeschmissen. Mhm.
So, diese Boris Becker bin ich schon drin Zeit, ne? Als diese ganzen Werbungen waren, ja.
Und dann haben wir kleine Programmchen geschrieben, die sich aus diesen öffentlichen Telefonbüchern, die es damals schon online gab, Adressen gesucht haben, mit einer Fake-Bankverbindung, und sich dann immer bei AOL dadurch anmelden konnte, so für eine Woche oder so. Und dann hast du dann einfach dein Nickname für AOL dann irgendwie oben, weiß ich nicht, wie viele Zahlen dann noch hinten verlängert. Dann konntest du bis auf Telefongebühren einigermaßen kostenlos mit AOL surfen. Bei AOL ist wieder was anderes passiert. Eigentlich die Evolutionsstufe dessen, was mir auf der ersten Mailbox in den 80ern passiert ist. Da hattest du sogenannte Blackboards, da konntest du Nachrichten hinterlassen. Und dann bist du am nächsten Tag oder übernächsten Tag draufgegangen und auf einmal hat da jemand drauf geantwortet. Und das war für mich völlig irre. Weil du ja wusstest, das ist ein Mensch. Das ist ja jetzt nicht irgendwie so ein Computerprogrammchen, wo was Künstliches antwortet. Und bei AOL war das dann halt so, die hatten sehr, sehr viele themenspezifische Chatrooms. Das war, bevor ich auch dann so in so eine IRC, in diese Internet-Relay-Chat-Szene gekommen bin. Dann hast du irgendwie in so einer Computer-Corner oder wie auch immer dann abgehangen und dann habe ich mit eine Nacht mal komplett durch mit jemand aus Japan und mit jemand aus den USA im gleichen Alter gechattet. Wir kommen aus völlig unterschiedlichen, ja, Kulturkreisen in einer gewissen Art und Weise, sind auf drei Kontinenten, aber ja, haben zu 90% eine ähnliche Perspektive auf das gehabt, was wir wollen und was wir toll finden. Und das ist horizontsprengend gewesen. Und das war so dieser nächste Schritt zu begreifen, was wir für ein Riesengeschenk mit dem Internet bekommen haben und was das bedeuten kann, wenn wir uns auf einmal austauschen konnten und wenn wir unsere verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen einbringen konnten und dass andere davon profitieren können.
Und die jetzt so IRC und Chat und dann Usenet auch, war ja also diese Kommunikationsebene, ich vermute ja, dieses Apple Hypercard, da drückt man auf den Knopf und das generiert HTML. Also wie waren so die Schritte, so Webpräsenzen, Websites, gab es ja noch kein Blogging, kein WordPress, hat man da HTML im Texteditor zusammengeklöppelt oder?
Genau, da gab es ja zwei Probleme. Ne? Zum einen, wo kann ich überhaupt eine Webseite anlegen, ohne dass das Geld kostet? Dann gab es irgendwie so GeoCities und Tripod und wie diese Dinger hießen. Und dann hast du einfach erstmal ein bisschen rumprobiert. Ich glaube tatsächlich, das ist ja super peinlich mit Frontpage damals von Microsoft. So versucht diese ersten Möglichkeiten, wie kann ich Frames erstellen auf einer Webseite, was dir dann einfach auch einen Code ausgeworfen hat und wie gesagt, auch da auch keine Bücher dazu gekauft, den Code ausgeworfen, sich das angeguckt, wie macht das Ding denn das und dann weiter ausprobiert. Dann gab es eine ganz, ganz tolle Webseite vom Stefan Münzner in Deutschland, Self-HTML.
Ja, und die gibt es, glaube ich, sogar immer dann, noch.
Da stößt die gibt es immer noch, er ist auch immer noch online. Und das war dann, ja, wo ich auch wieder sagte, wow, da setzt sich jemand hin, ja, bietet das alles kostenlos an und dann hast du auf einmal so ein Go-To-Place gehabt, auf dem du dir dann die entsprechenden Tipps abholen konntest. Dann war der nächste Schritt zu Ende 90er, bin ich in die Forenszene reingerutscht, in Deutschland, hab dann auch ein eigenes Forum betrieben, das wie du dann einfach auch Community Management lernen konntest. Ja, und dann Anfang 2000 habe ich dann meine erste Webseite, wo ich sagte, du musst einfach über Tech schreiben. Das war Epia Center damals gemacht. Das war noch ein PHP Nuke, so nannte sich das. Das war ein ganz frühes Content Management System. Aber du hattest einfach die Möglichkeit gehabt, wiederum war es kostenlos. Da lustigerweise musstest du dann immer noch im Backend mit HTML rumarbeiten, wenn es darum ging, wie positioniere ich Bilder links etc. Also es war nicht unbedingt jetzt sehr Usability-freundlich. Aber der große Unterschied war, du hast halt ein Content-Management-System, eine SQL-Datenbank dahinter gehabt und du konntest das auch themen, anpassen, wie du es wolltest. Und das war dann 2002 tatsächlich dann so weit, wie ich es genutzt habe, dass ich dann auch zum ersten Mal hier nach Taiwan eingeladen wurde, weil diverse taiwanische Firmen einfach gelesen haben, was ich da geschrieben habe. Das ist ziemlich genau vor 20 Jahren gewesen.
Ja. Das ist ja auch so die Hochzeit Dotcom-Boom, ne? So der Jahrtausendwechsel davor. Ich habe mal geguckt, das ist so eine Reihe, wo du so verschiedene Firmen, Blogs hattest, also TechCase habe ich gelesen, 2.1, Epios, ja. 2.4, dann 2.7, IEPC News, Ja. Da wird es ein bisschen kolportiert, dass das erste so richtig wirtschaftlich erfolgreiche Blog war. Also wie war da so die Geschichte? Wie bist du von, ja, ich mache selber, ich bin in der Chat-Szene unterwegs, zu, das soll mein Beruf werden?
Was Tech-Case waren, wir haben Mini-ITX-Systeme aus Taiwan importiert und haben uns einfach auf einen kleinen Formfaktor fokussiert. Weil ich sagte, die Rechner können größer und grauer und lauter werden, aber nein, es muss alles kleiner und, ne, und überschaubarer sein. Ich habe tatsächlich auch damals ein Gerät komplett designt, so 2 Jahre bevor der Mac Mini rauskam, wo man dann einfach auch gemerkt hat, dass nicht immer der richtige Zeitpunkt, oder dass der richtige Zeitpunkt sehr, sehr wichtig ist. Und EPOS war ein Gen2-Linux-Derivat, was wir entwickelt haben, basierend auf oder sehr, sehr nah an der Hardware von diesem Mini-ITX-Mainboard-System, wo es darum ging, möglichst stromsparende, vielleicht sogar komplett lüfterlose Systeme einfach zu haben.
Das heißt, war richtig eine Hardware-Company oder eine Trading-Company, ne? Hardware-Trading.
Ja, genau, genau. Sowohl als auch. Ohne Softwareentwicklung halt hinten drauf. Und dann bin ich 2006 in die USA gezogen, hab erst in Boston und dann 2 Jahre in Los Angeles gelebt und hab da lustigerweise zum allerersten Mal mit Blogging rumprobiert. Also ich habe einen Blog gehabt, das nannte sich coolgreengadgets.com. Das gibt's auch nur noch auf archive.org, aber da hatte ich dann irgendwie so Nachhaltigkeitsgadgets und so weiter vorgestellt, möglichst täglich, und mich damit ausprobiert und ehrlich gesagt auch viel Spaß gehabt. Das waren auch so die ersten WordPress-Geschichten übrigens, ne? Und mit WordPress rumgespielt habe, das alleine gehostet habe, das Design und das Theme wieder gemacht habe, auch zugesehen habe, wie es SEO-mäßig läuft, wo kann ich es verbreiten. Das waren ja auch so die Anfänge von Social Media, da, ne, war halt noch kein Twitter oder Facebook ging gerade so los, MySpace war da noch schwer angesagt. Aber du hattest da noch relativ wenig Möglichkeiten. Und mein erster YouTube-Kanal ist auf 2006, also mein persönlicher, und 2007 ist mein privater YouTube-Kanal dann online gegangen. Und dann ging es mit EPC News los, weil ich tatsächlich habe ich auch noch diesen allerersten EPC hinter mir stehen, den ich damals gekauft habe und wo es dann finanziell auch erfolgreich wurde. Ja, da war ich einfach in diesem Fall zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Ich hatte das Ding irgendwie 2-3 Monate, bevor der in Deutschland rausgekommen ist, habe eine Seite aufgemacht, EPC News. Es gab andere EPC-Fan-Blogs, nur keiner hatte ein EPC. Ich war der Einzige, der das Ding hatte. Habe die Seite gestartet. Innerhalb von 4 Wochen waren halt 10.000 Besucher jeden Tag drauf. Und innerhalb von 8 Wochen habe ich zum ersten Mal im Monat 5-stellig mit Google-Werbung verdient. Und dachte so, wow, was passiert denn jetzt hier? Und dann war das so eine Entscheidung. Ne? Dann ging das auch alles sehr, sehr schnell. Dann habe ich meinen Job in den USA gekündigt, habe dadurch meine Green Card verloren, bin noch mal kurz nach Deutschland gezogen, habe dann alle meine Klamotten gepackt und bin im Februar 2009 nach Taiwan gezogen und habe dann aus EPC News ist Netbook News geworden, aus Netbook News ist Mobile Geeks geworden. Und als ich Mobile Geeks verlassen habe, hatte ich 12 Angestellte und Mobile Geeks hat über die Plattform im Monat 6-7 Millionen Menschen erreicht. Und wir haben einen riesengroßen YouTube-Kanal gehabt mit einigen Videos, die einige Millionen Mal geguckt. Wie gesagt, Glück gehabt, sehr früh da gewesen, sehr viel schnell ausprobiert, Livestreaming früh ausprobiert, Podcast früh ausprobiert. Ich glaube, ich habe das erste deutsche Unboxing gemacht über irgendwie 2007 oder so. Und das hat natürlich geholfen bei all dem, was ich auch heute noch mache.
Und nach Taiwan bist du gezogen, um nahe an dem Ort zu sein, wo die Innovationen passieren, um da früh
genau
dabei zu sein. Ich glaube, in einem Podcast, in der Vorbereitung ein paar durchgehört, sagst du auch, gerade hast du ja gesagt, Monate vorher, aber du hast, glaube ich, auch gesagt, um 6 Stunden vor den Bloggern in den USA zu sein und eine Story früher draußen zu haben als andere, die
genau
haben.
Ne? Genau. Da musst du noch sehen, es gab auch auf den internationalen Messen oder so, gab es kaum Tech-Blogger oder Tech-Medien. Also in Asien gab es keine, der Shura von Heise war immer schon da gewesen. Das ist einer der wenigen, der mir einfällt. Aber hier auf der Computex oder ich fällt mir gerade nicht mehr die in Japan ein, mir fällt noch die FPD ein, sowas, eine Display-Messe in Japan. Mir fällt die große japanische Tech-Messe jetzt gar nicht mehr ein. Aber da waren keine US-amerikanischen Medien, da waren auch überhaupt keine aus Europa. Das heißt, wenn ich hier in Taiwan war, dann mussten halt die Engadgets dieser Welt meinen Content covern und genauso ein Spiegel Online oder wie sie alle hießen. Ja, wenn die davon da die News her haben wollten, dann war ich halt derjenige, der die Videos dazu gehabt hat. Und das, dadurch, dass dann hier das Netzwerk sehr, sehr schnell aufgebaut war, hat dir das einfach auch die Möglichkeit gegeben, nicht nur eher da zu sein, sondern kontinuierlich einfach exklusiven Content zu haben und nicht irgendwas abschreiben zu müssen. Das war mir auch immer wichtig. Ich habe zwar auch immer gesagt, schreibt mir niemals, wer mir einmal exklusiv in die Headline schreibt, der wird rausgeschmissen sofort. Ich glaube, wir haben es einmal drin gehabt, weil ich es auch ganz ätzend finde. Ich meine, was ist das? Soll das ein Qualitätsmerkmal sein oder was? Ja, wenn ich jetzt hier aus dem Fenster spucke, dann macht er ein Video von und ist es in einer gewissen Art und Weise auch exklusiv. Also ich fand das immer ganz, ganz schrecklich. Aber wir haben natürlich Content gehabt, den niemand anderes hatte. Und das ist dann, weil das Tech-Blogging auch ganz anders entstanden ist auf einmal in Deutschland, ne? Und das Tech-YouTubing, ich weiß nicht, wie viele deutsche Tech-YouTuber es mittlerweile gibt. Aber damals war ich einfach komplett der Einzige, der es gemacht hat. Und jetzt gibt's wahrscheinlich 100, wenn nicht noch mehr. Das hat dir natürlich einen riesengroßen Vorteil gegeben und den hat man auch ganz gerne ausgenutzt und da hat man Spaß dran gehabt und das war ein Lifestyle.
Und die ich habe gestern nochmal durchgehört, 2010 warst du auf der Republika, hast über Monetarisierung von Blogs gesprochen, das muss ja so die, ja, glaube, dritte oder vierte Republika gewesen sein. Wo du auch, glaube ich, 3 oder 4 Cs aufzählst, die du so als Erfolgsfaktor, um Content oder einen Blog zu monetarisieren. Ne? Content hast du gesagt, Community, Connections zu haben, Beziehungen zu haben und Conversion natürlich dann auch. Also wie über welche Wege monetarisiere ich? Würdest du sagen, das ist sowas, was sich auch bis heute und auch dann über die Plattformen, die dann danach kommen, hinwegziehen? Also sind das so 4 Cs, die es zu beachten gilt nach wie vor?
Ich glaube, dass das, was ich da beschrieben habe, eigentlich oder die Szene und den Status quo der Blogosphäre beschrieben hat, den aber auch nicht ganz so viele mitgemacht haben. Es ist dann sehr, sehr schnell in eine klassische Monetarisierung, dass ich muss die Bannerwerbung da drauf haben, ich muss bei Google da und da ranken, damit die Leute mehr von dieser Bannerwerbung sehen. Was ich dabei beschrieben habe, ist eigentlich etwas, wohin ich mich jetzt auch wieder zurückentwickelt habe. Nämlich weg aus dieser Hardcore-News-Geschichte, weg aus den Google-Suchmaschinen-Rankings, hin zu Community, hin zu direkt zu den Menschen zu reden. Jetzt ist es halt ein Newsletter geworden, aber ich komme ja automatisch bei denen in die Inbox, in den Podcast-Player, wie auch immer rein. Und das hilft dir, eine Monetarisierung anders zu fahren und davon leben zu können. Es gibt so knapp, glaube 15 Jahre alt oder so, der Co-Gründer der Wired, der Kevin Kelly, hat mal diesen damals sehr wichtigen Aufsatz der 1000 echten Fans geschrieben und hat gesagt, du musst diese 1000 echten Fans finden draußen im Netz und wenn die im Schnitt bereit sind, dir 100 US-Dollar im Jahr zu bezahlen, hast du ein 6-stelliges Einkommen. Und es gibt viele Bewegungen auf einmal, die dahin gingen. Also das Aufkommen von Flatter als Bezahlsystem im Netz. Der nächste Schritt, ganz klar, wenn du Patreon dir anschaust, wenn du siehst, wie ein YouTube oder ein Twitch Bezahlsysteme integriert haben und die alle auf Community Building basieren, dann funktioniert das. Aber du musst, glaube ich, immer erst diese Community bauen und niemals, ich habe nicht angefangen zu bloggen, um damit Geld zu verdienen, sondern weil ich einfach irre Spaß daran hatte. Ich habe jetzt nicht angefangen, einen Newsletter dieses Jahr neu aufzulegen, weil ich damit Geld verdienen muss. Im Gegenteil, ich musste einfach schreiben und hatte auch noch Lust, einen Podcast zu machen und Spaß daran zu haben. Und das siehst du häufiger, dass Menschen, die das aus einer gewissen Leidenschaft machen, vor allen Dingen, wenn die in so einer Einzelkämpferin, Einzelkämpfer-Position sind, ja, und nicht irgendwie ein großes Publishing-Haus dahinter haben, dass genau diejenigen das dann auch irgendwann auch mal finanziell erfolgreich raufstellen können. Also diese Cs passen immer noch. Ich glaube, die passen heute mehr denn je.
Ja, und Conversion, würdest du sagen, gibt so eine Art, sagen wir mal, klassische Monetarisierung, wie man sie oft hört. Ich habe einen Sponsor für den Content, ich mache Werbung, ich habe Affiliate-Links. Und das andere sozusagen, ich baue eine Community auf und die geben mir Geld. Das ist am Ende ein Spendenmodell, so wie das vielleicht ein Tim Pritlove im Podcasting auch macht. Da gibt es keine Werbung. Ja. Ist einfach eine weitere Säule, über die man auf jeden Fall auch nachdenken kann, wenn man daraus einen Beruf machen möchte.
Beide Säulen finde ich wichtig und richtig. Ich glaube, man muss immer schauen, ab wann man diese Möglichkeit hat. Tim Pritlove ist ein ganz, ganz wunderbares Beispiel dafür. Ich glaube, für Tim Pritlove ist damals auch Flatter erfunden worden. Das war der Einzige, der damit Geld verdienen konnte. Aber das zeigt was, ne? Was Tim einfach für eine Community Power da reinpacken kann. Und man muss aber einfach auch sagen, dass der Tim in der Podcast-Welt so ein unfassbarer Akkordarbeiter ist. Ja, was er von Output da hat, das und wie er auch thematisch in verschiedenen Kategorien da unterwegs ist. Es ist sensationell und er verdient da wirklich, wirklich jeden Cent mit viel harter Arbeit. Und es ist toll zu sehen, dass das so möglich ist. Und das zeigt uns einfach auch, was es dafür braucht, ne? Wenn du das machen willst. Vor allen Dingen, wenn du jetzt ich sag mal nicht unbedingt mit dem seichten Content um die Ecke kommst. Ja, es ist wahrscheinlich für eine und ohne dass ich jetzt Stereotypen hier bedienen möchte, ja, aber es ist für eine gut aussehende Twitch-Streamerin, die jetzt jeden Tag 5 Stunden lang Mario Kart spielt, wahrscheinlich ein bisschen einfacher, sich zu monetarisieren, obwohl es schon so viele da draußen gibt, als wenn du echt so Deep-Dive-Podcasts raushaust, die manchmal 2,5 Stunden sind und die auch thematisch sehr, sehr spitz unterwegs sind und auch eine sehr, sehr spitze Zielgruppe betreffen. Von daher ist das in jeglicher Form vorbildlich. Ich fand, was Tim macht über all die Jahre immer großartig. Das ist die Möglichkeit, halt so direkt über diese Spenden das zu monetarisieren. Genauso aber, glaube ich, auch durch Werbung. Und bei Werbung ist es so, ich habe bei Mobile Geeks, ich glaube, 2014 die Bannerwerbung abgestellt. Und das auch sehr bewusst gesagt. Ich habe, pass auf, es gibt auch keine Tracker mehr bei uns, außer den Google Analytics Tracker. Das ist der einzige, den brauche ich ganz einfach, um das Ding in Jahren. Dann kamen auch wieder andere an. Es gibt aber Open Source Varianten. Mhm. Ich sage, ich weiß, aber das Ding ist so verdammt benutzerfreundlich für mich. Und ich habe wirklich schon viel getan jetzt, also bitte gönnt mir das wenigstens. Und das hat funktioniert, auch die Art und Weise, wie ich dann ganz anders mit Firmen über Werbung und natürlich auch Content-Marketing dann geredet habe. Das hat mir jetzt auch wieder geholfen. Zum Beispiel bei meinem Newsletter habe ich wirklich auch auf LinkedIn ein paar Mal gepostet. Freunde, ich habe im März mal angefangen, am Wochenende einen Newsletter zu schreiben und jetzt auf einmal wächst mir das über den Kopf hinaus. Es wird so langsam Arbeit. Also ich sag mal so 20, 30 Stunden in der Woche arbeite ich an meinem Newsletter und an diesem Podcast. Es ist eigentlich ein guter Nebenjob, aber den muss ich jetzt einfach auch monetarisiert bekommen. Und mittlerweile sind irgendwie 15.000 Subscriberinnen da drauf und der Podcast geht eigentlich immer in den deutschsprachigen Bereichen, aber manchmal auch in diese Experts-Community von Hongkong und Taiwan und Singapur und so weiter. Bei den Apple Tech News immer auf die ersten Plätze. Wir müssen uns einfach mal überlegen, wie man das monetarisieren kann. Ich muss es ja nicht monetarisieren. Also ich kann ohne das Dingen leben, ganz gut. Aber dann bringt die das in diese wunderbare Position zu sagen, okay, ich suche mir die jetzt raus, mit denen ich das machen möchte. Und dann haben sich tatsächlich 2 gemeldet, die ich auch kannte und wo es einfach die entsprechenden Brücken zu gab. Und dann kann man, glaube ich, eine Werbung machen, die eher so in Richtung Partnerschaft geht. Jetzt höre ich mich schon an wie so eine Influencerin, die sagt, ich würde aber auch nur Sachen empfehlen, die ich auch selber toll finde.
Nur die Matratze, auf der ich auch selber schlafe, genau.
Das ist schon wichtig. Das muss thematisch passen. Weil ich nur mal nicht das Publikum der 15- bis 17-Jährigen anspreche, sondern Kernzielgruppe liegt so, also die größte Altersgruppe ist zwischen 35 und 45 bei mir auf dem Podcast drauf. Und es sind sehr viele Professionals da unterwegs und sehr viele, die sie einfach seit vielen, vielen Jahren auch schon kennen und die sich auch in dieser ganzen Netz- und Tech-Szene auskennen. Und da ist es einfach wichtig, dass das passt. Und wenn das dann passt, dann glaube ich, funktioniert das sehr, sehr gut. Aber auch das, es geht alles nicht von heute auf morgen, ne? Die stehen da nicht einfach auf der Matte und sagen Hallo.
Das heißt, im Community zählt halt der Aufbau des Vertrauens und das geht halt nicht von heute auf morgen, wie Klickzahlen zu erzeugen. Ich hatte den Eindruck,
du kannst es aber von heute auf morgen kaputt machen.
Das geht schnell.
Das ist der große Unterschied. Das ist so. Und deswegen musst du nämlich da wirklich Fingerspitzengefühl bei haben, wenn es darum geht, okay, mit wem kann ich zum Beispiel eine Content-Partnerschaft oder eine Marketing-Partnerschaft eingehen. Es muss einfach passen.
Ich hatte den Eindruck, mit 2010 im Republika-Talk, du erwähnst am Ende deinen Twitter-Handle, also warst da schon auf Twitter, beginnt so ein bisschen die Dekade der Plattformen, könnte man vielleicht sagen. 2012er Republika-Talk hattest du YouTube als Zukunft des Bloggings. LinkedIn kommt auf. Also das ging ja jetzt von dem, worüber wir bisher gesprochen haben. Also ich habe meine eigene Website, meinen eigenen Blog, ich hoste PHP selber in so eine Richtung, dass man sagt, auf einmal werden die Sachen zentral. Auf einmal bin ich nicht mehr der Owner der Plattform. Wenn ich das Kleingedruckte lese, gebe ich vielleicht sogar Rechte an einem Content ab. Der wird durch den Plattformanbieter monetarisiert. Wie hast du das so erlebt? So die erste, fand Twitter am Anfang irgendwie so ähnlich, wie du IRC beschrieben hast. So ein kleines Dorf, alle haben sich gekannt und man wusste, wo man sich trifft. Auf einmal wurde das ganz groß. Also wie war so diese Anfangszeit für dich und in welche Plattformen bist du da reingegangen?
Die Anfangszeit war natürlich genauso wie das, was du gerade beschrieben hast. Twitter war, ich habe das überhaupt nicht begriffen. Ich habe 2007 einen Account aufgemacht, den habe ich dann auch wieder zugemacht. Ich mir dachte, oh, das ist ja, ich raff das überhaupt nicht. Ein Kumpel von mir, Steve Payne, das ist ein UK-Blogger, der in Bonn lebt. Nannte sich UMPC-Portal, Caripad hieß sein allererstes Ding. Und zwar hat er bei Mobile Internet Devices geschrieben, so kurz bevor die Smartphones und so weiter rauskamen. Und auf einmal hatte der dann so in der rechten Spalte, kamen so diese Kurznachrichten rein. Und da war dieser komische Vogel drunter. Ich so, Steve, was ist das denn? Ja, das ist Twitter. Ich so, was machst du denn da? Ja, da schreibe ich immer rein, was ich gerade mache. Und ich so, ah, okay, dann macht man an. Das habe ich jetzt mal bei mir auf IPC News drauf gemacht. Und dann so, ja, ich teste gerade das und das. Ich arbeite gerade an dem und dem Video. Fand das irgendwie so reichlich bescheuert. Dann habe ich das zum Teil dann einfach auch versucht zu automatisieren über so RSS-Feeds und so. Kein Zugang bekommen. Konto wieder dicht gemacht. 2008, glaube im April, neues Konto aufgemacht. Und angefangen, mich mit Menschen zu verknüpfen über Twitter. Und das war natürlich auch viel in dieser deutschen Blogger-Szene noch stärker mit der US-amerikanischen. Und dann war das einfach eine wichtige Plattform. Also es war ein kleines Dorf für uns, weil Twitter einfach kein Mainstream-Medium war. YouTube war da schon recht wichtig, also war weitaus wichtiger gewesen als Twitter für mich, weil auch schon entsprechende Reichweiten darüber generiert werden konnten. Und das Facebook lief auch parallel, aber Facebook habe ich damals immer noch so als ja mit der Familie und mit Freunden irgendwie sich austauschen, Urlaubsfotos schicken, solche Geschichten. Aber dann hat sich das natürlich entwickelt. Bei Twitter war dieser Moment gewesen, als dieses Flugzeug im Hudson River gelandet ist.
Wenn man das vorher auf Twitter wusste, als es in der Zeitung stand, ne? Das war so die Geschichte dann, diese schnelle Neuigkeitenverbreitung.
Ja, Breaking News, Just-in-Time-Journalism. Und das hat Twitter natürlich komplett verändert. Und mittlerweile ist Twitter eher so etwas, glaube ich, natürlich sind alle News-Outlets, alle Journalistinnen da, Politikerinnen da, Companies da und so weiter. Aber ich glaube, in der großen Masse von Menschen, die jetzt mit dieser Corporate- oder Politikwelt oder Journalismuswelt nichts zu tun haben, ist es vor allen Dingen etwas, wo man einfach auch schnell mit irgendwelchen Stars in Kontakt treten kann. Und es ist schon so eine Fanblase geworden. Und Ich bleibe nach wie vor dabei. Ich habe Twitter geliebt. Über all diese fast 14 Jahre, auf denen ich oder mehr als 14 Jahre, die ich auf dieser Plattform war. Aber ich habe tatsächlich dann auch gemerkt, seitdem ich nicht mehr auf Twitter bin, was das auch mit mir gemacht hat.
Beschreib das mal ein bisschen. Was spannend. Was sind da die Haupteffekte? Also wo merkst du jetzt die Unterschiede?
Twitter hat schon oder birgt die Gefahr, dass es dich mit diesen verschiedenen Viralitätstriggern, ne? Es ist also ein Design, was ausgelegt ist, virale Inhalte zu erzeugen und Engagement zu erzeugen. Du gehst auf die Seite drauf, du siehst erstmal auf der rechten Seite, wenn du eine klassische Twitter-Ansicht hast, siehst du die aktuellen Trends, die ersten 10. Und das sind ja alles immer Schlagworte. Und diese Schlagworte sind über die letzten Jahre immer extremer, politischer, populistischer geworden. Aber die bauen gewisse Formen des sozialen Drucks auch auf, vor allem, wenn du auch selber ein politischer Mensch bist und eine große Klappe hast, dann auch sich da positionieren zu müssen. Und die Stimmung und die Art und Weise und die Tonalität, mit der Menschen in den letzten Jahren auf Twitter miteinander sich unterhalten haben, ist wirklich viel, viel härter geworden. Und ich kann wirklich eine Menge ab und ziehe mich dann auch nicht wegen so einer Geschichte von so einer Plattform zurück. Überhaupt nicht. Ich habe dann gemerkt, so etwa 6 Wochen von Twitter runter. Ich habe es ja schon mal im Sommer gemacht, von April bis Juli. Aber jetzt ist es dann halt noch mal konsequenter und finaler. Das hat mich ausgeglichener gemacht. Ich habe bei Twitter auch kontinuierlich diesen Druck des Lieferns gehabt oder vermeintlich verspürt, dass ich dort spannenden Content auch jeden Tag abliefern muss. Das habe ich jetzt überhaupt nicht mehr. Und das ist auch so ein Entwöhnungsprozess, ne? Ich habe auch früher mal geraucht. Und wenn du dann die ersten Wochen nicht mehr rauchst, dann sagt dein Körper dir, Mensch, du hast doch jetzt gerade zum Mittag gegessen. Du wolltest doch jetzt ganz gerne mal eine Zigarette rauchen. Und Twitter ist tatsächlich ähnlich. Also da sieht man ganz einfach, was für Abhängigkeitsverhältnisse dann durchaus auch entstehen können. Und ja, ich habe ja irgendwie 130.000 Tweets in dieser Zeit rausgehauen. Deswegen, ja, es ist schon, wenn ich jetzt also im Nachhinein darauf zurückblicke, denke ich so, meine Güte, nee, das ist schon ein Ding.
Bevor wir in Mastodon und Fediverse eintauchen, nochmal kurz gefragt, 2012er Republika Talk, da hast du YouTube als Zukunft des Bloggings bezeichnet. Das kam ja auch, vor YouTube hieß das ja Videoblogging, so ähnlich wie beim Podcasting, hängt man da ja einfach eine Videodatei an den RSS-Feed dran, bevor es Plattform geworden ist. Jetzt hast du erzählt, heute machst du einen Blog und einen Newsletter, also bist eigentlich eher bei Text als Format, als Aufhänger. Mastodon ist auch Text. Würdest du sagen, das hat sich nicht bewahrheitet, oder würdest du sagen, YouTube bleibt weiterhin eine Plattform, aber das Blogging und Microblogging bleibt trotzdem daneben bestehen? Wie ordnest du das ein?
YouTube ist de facto die Zukunft des Bloggings geworden, ne? Was dann entstanden ist, diese ersten Vlogs, so nannte sich das dann ja, ne, die gekommen sind, kommt alles so in Anfang der zweiten Dekade dieses Millenniums, siehst du genau diese Formate aufpoppen. Ich sehe es nach wie vor so, YouTube ist viel, 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 viel größer als all das, was wir in Print rausbekommen können. Ja, der Output auf YouTube ist ich weiß nicht, wie viel höher das Engagement, die Abrufzeiten sind größer als über die klassischen, wenn wir uns die klassischen Medien und Webseiten der großen Media-Outlets anschauen, die haben gegenüber YouTube nicht den Hauch einer Chance. Das ist einfach nur noch ein Pups im Vergleich. Das muss man tatsächlich so sagen. Aber wie gesagt, Quantität und Qualität, auch das steht ja auf dem anderen. Das ist ja ein riesengroßer Unterschied. Aber YouTube hat diesen Kampf in Anführungsstrichen komplett gewonnen. Ja, und jetzt haben wir noch solche Sachen wie TikTok, die dich auch in so einen, den nächsten Kaninchenbau reinziehen mit Videocontent, den du ganz einfach immer weiter nach oben swipest und du denkst, du bist 5 Minuten, guckst es dir an, auf einmal ist eine halbe Stunde vorbei und du hast eine halbe Stunde lang 30 Sekunden Videos durchgeguckt, die du alle komplett nach dieser halben Stunde so vergessen hast. Du kannst dich an nichts mehr erinnern, aber du denkst, es war cool. Also in dieser halben Stunde ist es cool. Danach ist es immer so ein bisschen so, oh nee, keine halbe Stunde ist jetzt vorbei, hätte das sein müssen. So ein ganz komisches Gefühl. Jetzt, was ich mit dem Newsletter mache, ist eine Kombination aus Newsletter, Blog und Podcast. Und alle drei Formate zahlen aufeinander ein. Und das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich nenne den Podcast auch die begleitende Tonspur. Lustigerweise wird der zu 60-70% wirklich im Browser gehört. Während Menschen sich den Newsletter durchlesen, können die oben auf Play klicken, sich noch ein bisschen was dazu anhören. Und aber genauso ist es natürlich auch in einer gewissen Art und Weise ein sehr, sehr rudimentäres Blog, weil man nicht so viele Gestaltungsmöglichkeiten hat, dass ihr auf Substack, auf einer Plattform wieder aufsetzt, weil ich auch gar keine Lust hatte, mich mit irgendetwas auseinanderzusetzen. Ich wollte tatsächlich Newsletter machen, weil ich weg wollte aus Search Engine Optimization und diesen ganzen Geschichten und wollte hin zu, ich möchte bei den Leuten direkt ankommen, die Lust haben, meine Sachen zu lesen.
Das heißt, mein Newsletter ist auch der Verteilkanal gehört dir wieder, ne? Du verschickst den wahrscheinlich per E-Mail, es kann keiner über einen Algorithmus dich sozusagen hoch- oder runtertonen. Nein. In irgendwelchen Timelines. Man holt sich die Kontrolle quasi wieder zurück.
Ganz genau. In einer gewissen Art und Weise ist dadurch, dass ich ein Drittel sind jetzt 15.000 Subscriber, ein Drittel ist auf Substack, zwei Drittel sind auf LinkedIn. LinkedIn hat natürlich einen Algorithmus, aber auch da sind die Öffnungszahlen extrem gut und ich bin da sehr, sehr happy mit. Das kommt schon vernünftig in den Feed an. Es hat auch eine Menge damit zu tun, wann du es machst und was für ein Thema da am Start ist. Aber das funktioniert sehr gut. Du hast eine andere Kontrolle über Newsletter.
Das heißt, du nutzt quasi den Content, den du per E-Mail im Newsletter verschickst, auch in einem LinkedIn-Newsletter? Also du machst so eine Art Zweitverwertungsstrategie?
Genau. Okay. Mhm. Richtig. Ich poste nicht jeden auf LinkedIn. LinkedIn ist eigentlich zweiwöchentlich. Wenn ich jetzt nicht Urlaub gehabt hätte, wäre der ursprüngliche Newsletter wöchentlich. Und dann suche ich mir aus diesen zwei Newslettern in den 14 Tagen den passenden für LinkedIn aus und für das Publikum, wo ich mir denke, was könnte da besser passen.
Ja, dann hast du mal im Podcast schon immer gehört, als ich so ab so März, April abgezeichnet hat, Elon Musk kauft Twitter. Da gab es so, weiß nicht, ich glaube so 4-5 Episoden, wo du das reflektiert hast. Also mir ging es so vom Gefühl, so ähnlich wie mit Ukraine-Krieg, bevor Putin einmarschiert ist. Man dachte so, na, das wird doch nicht passieren. Am Ende ist es dann erzwungenermaßen durch Gericht doch passiert und du hast Ende Oktober deinen letzten Tweet auf Twitter geschrieben. Du hast gesagt, du hast 130.000 Poster gemacht, ich glaube irgendwas 50.000, 60.000 Follower, glaube ich, gehabt dort, so Größenordnung. Und bist gewechselt nach Mastodon auf die Hauptdistanz Mastodon Social. Warst du da vorher schon mit einem Konto oder hast du das dann neu angelegt? Wie war so dieser Umzugsprozess und die Entscheidung auch in Richtung Mastodon zu gehen und Twitter hinter dir zu lassen?
Im April war das soweit. Ich kannte Mastodon über all die Jahre schon. Ich kannte auch Friendica und Diaspora, andere Services, die auf dem ActivityPub-Protokoll aufsetzen und Teil dieser Fediverse-Idee sind. Ich habe die aber einfach über all die Jahre mit einer vermeintlich allwissenden Arroganz einfach links liegen gelassen, ja. Und dann hat gesagt, das wird eh nie was. Und das ist alles Quatsch. Und du musst auf Twitter sein, du musst auf LinkedIn sein, du musst auf YouTube sein oder whatever. Hab dann im April mich sehr bewusst wieder für Mastodon entschieden. Ich mir dachte, kannst du nicht auf Twitter bleiben, wenn Musk die Kiste übernimmt. Weil diese Dinge, die jetzt passiert sind, ich habe ja nochmal im Oktober eine Ausgabe geschrieben, was passiert, wenn Elon Musk Twitter übernimmt. Und diese 4 Punkte, die ich da genannt habe, die sind jetzt glaube ich, so ziemlich alle eingetreten. Also mir war relativ schnell klar, was für ein Chaos dahinter lassen werden wird, in welche Richtung sich das auch politisch entwickeln könnte. Und damit möchte ich einfach nichts zu tun haben, möchte nicht ein Produkt eines Musks werden. Dann habe ich dann also im April schon für Mastodon entschieden, habe extra auch die Hauptinstanz genommen, wollte nicht in eine Nische rein, weil mein Interesse für verschiedene Themen einfach sehr, sehr breit ist. Und habe mich dann ausprobiert und das hat mir unfassbar gut getan. Ja, also ich fand das so angenehm, wie nett und zuvorkommend und welcoming die Atmosphäre war. Lustigerweise, selbst in dieser kurzen Zeit jetzt rüber in den Oktober und November hinein, als dann noch mehr von Twitter rübergekommen sind, das hat sich schon ein kleines bisschen verändert, ja. So, die Inhalte auf Mastodon sind twitteriger geworden. Aber generell muss ich ganz klar sagen, es ist immer noch eine ganz, ganz wunderbare und nette Atmosphäre. Es ist internationaler geworden. Mastodon war sehr, sehr deutsch fokussiert. Insbesondere in den letzten 5 Wochen haben viele internationale Instanzen und Server aufgemacht. Es sind viele aus den US-Medien auch rüber gewechselt. Es gibt große Journalismus-Instanzen und so weiter. Da hat sich eine Menge getan und das, ich finde, das entwickelt sich gerade in so eine spannende Richtung hinein. Jetzt kommen auf einmal so Support-Bekundungen, dass der Tumblr-CEO sagt, ja, wir denken drüber nach, ob wir das ActivityPub-Protokoll integrieren sollten. Bei Flickr sagen sie das Gleiche. Jetzt ist gerade ein Browser aus Schweden online gegangen, der mit Mastodon direkt ausgeliefert wird. Ich habe das Gefühl gehabt, und ich bin da wirklich schon sehr, sehr vorsichtig, aber ich glaube, dass ich über all diese Jahre in Tech relativ gute Sensoren diesbezüglich entwickelt habe. Wenn du Dynamiken siehst und erlebst, jetzt kann man sagen, okay, bei Clubhouse, da hast du ja auch mal, weiß ich nicht, wie viele Talks auf Clubhouse gemacht. Bei Clubhouse habe ich aber nie so eine Dynamik erlebt, mal abgesehen von den ersten 2 oder 3 Wochen. Da war das neu, da wollte man sich unterhalten. Wir saßen in dieser Lockdown-Isolationssituation und das hat gut getan. Und so habe ich das auch immer wieder beschrieben, ne? Dass man eine Möglichkeit hat, einfach auch Stimmen zu hören, alles. Mastodon gibt's ja schon seit 6 Jahren. Das ist jetzt nicht irgendwie etwas, was so eben schnell aufgeploppt ist und dann durch ist. Und ich sehe, wie diese Wachstumsraten in Bezug auf wie viele neue Instanzen, wie viele User sich registrieren, dass das alles sehr, sehr stabil ist. Ja, immer mal wieder so ein paar kleine Peaks hat, aber es ist sehr, sehr stabil. Und die Community festigt sich da. Also die Community ist natürlich jetzt, über 8 Millionen registrierte Accounts und dann wird es wahrscheinlich so 200 Millionen sind aktiv im Monat. Gibt's natürlich keine die Community, weil das auch durchaus sehr, sehr fragmentiert ist und thematisch und kategorisch fragmentiert ist. Aber die Community, die ich erlebe von den Menschen, mit denen ich in Kontakt bin, da merke ich, dass sich das festigt, ja, dass die Leute da bleiben und Lust haben, sich da auch zu engagieren. Und ich merke das ganz besonders nochmal, und das ist nochmal dieser große Unterschied zu Twitter. Nicht, dass ich meine, dass es bei Twitter nie gegeben hat. Aber Twitter ist natürlich auch eine Algorithmengeschichte gewesen. Wenn ich auf Mastodon zum Beispiel eine Frage habe, sagen wir mal, ich habe eine ganz technische Frage. Ich habe letztens hier so ein kleines, altes Samsung-Netbook ausgegraben, habe dann auf einmal auch das Netzteil gefunden, habe mir gedacht, okay, ey, da läuft noch irgendwie ein uraltes Ubuntu drauf, aber es ist so schrecklich langsam. Was mache ich am besten drauf? Schönes, schlankes Linux, dass man das einem Kleinkind, also Grundschulenkind geben kann und die ersten Schritte mit dem Computing und Internet und so weiter leben kann. Die Diskussion darunter und wie gehaltvoll die war und dadurch, dass man auch 500 Zeichen hat, ne, also wie Menschen sich so unfassbar viel Zeit genommen haben dafür, auch mit Rückfragen und so weiter und so fort. Das erlebe ich auf Mastodon so häufig und ohne einen Algorithmus. Ja, also wenn mein Tut oder mein Posting da rausgeht, dann ist der natürlich basierend darauf, wie viele Menschen die anderen dieser Person folgen, vielleicht nur für Sekunden oder für eine Minute oder so drin. Aber du merkst, dann werden die Sachen repostet von anderen, damit das mehr Aufmerksamkeit bekommt und sie wiederum andere aus ihrem Netzwerk einbringen können. Es hat einen anderen Vibe. Es hat in jeglicher Form einen anderen Vibe. Und ich glaube, das liegt daran, dass Menschen Lust auf Alternativen haben und eigentlich auch auf das, was ich so ziemlich am Anfang beschrieben habe mit meinen ersten Reisen ins Netz hinein, dass wir erkannt haben, was wir hier für ein tolles Geschenk haben und wie wir hier zusammenkommen können, uns austauschen können. Ich romantisiere das natürlich jetzt von vorne bis hinten, selbstverständlich, aber ich merke das dort tagtäglich und ich merke mit welchem Feingefühl fast manchmal Menschen miteinander umgehen. Natürlich gibt es auch da welche, ne, die pusten dann mal ein bisschen direkter rum. Aber wie ich auch denen begegne, ist dann weitaus diplomatischer, als wie ich mich dann auf Twitter in solchen Fällen verhalten hätte. Es fühlt sich gut an, das ist das Beste, wie ich es beschreiben kann.
Also das ist auch meine Erfahrung. Ich habe auch natürlich viel weniger Follower als du, aber ungefähr 10% auf Mastodon im Vergleich zu Twitter und finde aber, ja, plakativ gesagt, den Gehalt der Diskussionen wahrscheinlich Faktor 10 besser. Also da liegen wirklich ein, zwei Größenordnungen dazwischen. Ich frage mich so ein bisschen im Moment, ob das nachhaltig ist, ne? Weil so am Anfang auf Twitter war das auch so. Ich glaube, neulich im Haken dran Podcast hatten sie das mal beschrieben, da tun sie so ein bisschen, weiß nicht, ob du den kennst, täglich früh um sechs, was auf Twitter passiert, zusammenfassen. Irgendwie der Vergleich war, glaube ich, Mastodon in diesen Wellen. Es gab ja immer so Peaks, je nachdem, was passiert ist auf Twitter, fühlt sich an, wie man sitzt mit seinen Freunden im Zug und hat ein gutes Gespräch und an der Station steigen die grölenden Fußballfans ein. Also das hat man schon gemerkt auch, aber ich glaube schon auch, dass das ein nachhaltiger Trend ist. Und da würde ich dich gern mal, es gibt einen zweiten Sascha, der bei der Republika recht publik immer war. Der hat mit seiner Frau Jule gerade im Podcast drüber gesprochen, wie er die Zukunft von Mastodon sieht. Und das würde ich mal kurz einspielen.
Aus meiner Sicht bis jetzt muss man sagen, leider nicht. Mastodon ist nicht eine Plattform, sondern eigentlich eine Art Software. Das heißt, du kannst dir auf einer eigenen Server, wenn du weißt, wie das geht, ganz super wichtige Einschränkungen, eine Software draufladen und bist dann Teil von dem sogenannten Fediverse. Ja, Fediverse ist auch ein Name, da kann man jetzt sehr lange drüber streiten.
Die ganzen Namen, ja. die sind so, das ist wirklich, als hätten sich so Elfjährige irgendwie so einen Spaß überlegt.
Ja, es ist einfach eine ziemliche Nerd-Veranstaltung. Und so wichtig und so gut es ist, dass es Mastodon gibt, weil es ein dezentrales Netzwerk ist. Das besteht aus ganz vielen Instanzen, also von Privatleuten oder irgendwelchen Menschen aufgesetzten Servern, ja, die miteinander kommunizieren, die keine einzelne Person kontrollieren kann, weil es halt Server sind, auf denen dann viele Leute ihr kleines Mini-Twitter aufgebaut haben. Es hat schon Ähnlichkeiten zu Twitter. Dieses ganze große Universum mit der Software Mastodon, die dann zu einer Plattform Mastodon zusammen wird, als Teil des Fediverse, das ist leider genauso, wie man gerade in meiner Erklärung erahnt hat, eher was für Nerds.
Also das ist ja eher eine Sicht, dass Sascha da keinen nachhaltigen Trend sieht. Ich sehen die Hörer des Podcasts nicht und die Hörerinnen, du hast ja eine oder andere Facepalm gemacht. Ich habe den Eindruck, das siehst du ein bisschen anders.
Ich kenne den Sascha seit so vielen Jahren und ich mag viele seiner Einschätzungen bezüglich des Netzes. Hier liegt er einfach komplett falsch. Oder meiner Meinung nach. Das ist ja erstmal eine sehr, sehr subjektive Einschätzung. Was keine subjektive Einschätzung ist, natürlich, sondern faktenbasiert und sehr objektiv. Du musst dir keine Software auf deinem Server installieren, um Mastodon nutzen zu können. Das ist ja wirklich totaler Quatsch. Und bei aller Liebe, als der Sascha seinen Twitter-Account aufgemacht hat, hat jeder zehn gesagt, immer Twitter, das ist doch was für Nerds. Was soll das denn überhaupt sein? Also das ist einfach so Quatsch. Das hat schon ein bisschen was von alter weißer Mann, der sich nichts mehr erzählen lassen gewesen waren. Und der Sascha ist ein paar Jahre jünger als ich. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Und auch eine Wertung bezüglich der Namen. What the fuck? Ja, also als die Twitter-Server früher die Grätsche gemacht haben, kam lustiger Wal an, ja, und der sah aus, als hätte es ein Fünfjähriger gemalt. Habe ich dann gesagt, Twitter ist kacke, weil ein lustiger Fail Whale unterwegs ist. Ich finde das einfach, es ist einfach schwierig, auf so einem Niveau da diese Diskussion zu halten, und es steht den beiden auch überhaupt gar nicht gut zu Gesicht, weil sie einfach letztendlich anders unterwegs sind. Das ist einfach. Ich halte es für sehr engstirnig, zu sagen, es ist etwas für Nerds in einer Welt, die von Nerds generiert wird und geschaffen wird. Und ich habe mal mein erster TEDx-Talk nannte sich The Future Belongs to the Geeks, because no one else wants it. Und da habe ich halt genau darüber geredet, ne? Wie Geeks unsere Welt verändern. Und dass Geek und Nerdtum überhaupt kein Schimpfwort mehr ist, ne? Sondern eigentlich eine Form der Kultur. Im Japanischen heißt es Otaku. Und Otaku bezeichnet einfach die Menschen, die mit einer entsprechenden Leidenschaft sich Themen widmen. Ich glaube nicht, dass man bei Mastodon eine wahnsinnige Leidenschaft entwickeln muss, um sich innerhalb von 5 Sekunden auf einer Instanz anzumelden. Es ist das Einfachste der Welt. Ja, also ich habe eine urlange Anleitung geschrieben, aber ich habe vor dieser urlangen Anleitung auch eine Kurzanleitung. Da sind 5 Punkte drin und wupp, bist du auf Mastodon, kannst Menschen folgen und go. Und darunter habe ich dann einfach verschiedene spannende Accounts und Server genannt, damit die Menschen auch entsprechendes Feed zusammengesetzt bekommen, weil es einfach keine Algorithmen sind, die das hineintreiben. Das hat, glaube ich, überhaupt nichts mit Nerdtum zu tun. Wenn das Nerdtum ist, dann finde ich das einfach auch völlig okay. Wenn Nerdtum bedeutet, dass Menschen respektvoll miteinander umgehen, finde ich das cool, Nerd zu sein. Wenn das bedeutet, dass man einfach auch nett sein kann, dass man anderen hilft, finde ich es cool, Nerd zu sein. Ich halte es für ähnlich arrogant, wie ich die Entwicklung des Fediverse vor 5-6 Jahren gesehen habe, ja, ohne einen Einblick zu haben. Sascha hat, glaube ich, mittlerweile 3 oder 4 Postings auf Mastodon hinterlassen. Das erste Posting war übrigens, hallo, hier bin ich, Mastodon ist scheiße. Ich habe das jetzt natürlich eben kurz mit ein bisschen polemisch runtergebrochen. Na, das ist so, als wenn ich jetzt auf eine Mitbringparty gehe und sag, das ist sowieso alles Kacke und spuck nochmal in den Kartoffelsalat rein, bevor ich wieder gehe, und lass die anderen sich erstmal drüber unterhalten 2 Wochen, komm nach 2 Wochen wieder und lass mir dann nochmal vorlesen, was die denn gesagt haben, nachdem ich gegangen bin. Es ist schwierig, schwierig. Und wie gesagt, ich schätze Sascha sehr. In diesem Falle liegt er einfach komplett daneben in meinen Augen. Weil es geht hier auch nicht um eine Plattform. Es geht hier nicht um einen Service, sondern es geht hier um eine Idee, wie wir das Netz denken, wie wir das Netz der Zukunft denken und wie wir auch in einer gewissen Art und Weise uns das Netz der Vergangenheit, was ich gerade so versucht, zumindest subtil leidenschaftlich zu romantisieren versuchte, wieder zurückholen. Wir kommen aus dezentralen Strukturen. Die einzelnen Blogs, das war ja eine dezentrale Welt. Und wenn wir uns eine Forenszene anschauen, wie sie früher lief, dann hattest du deine diversen Foren, die Unterforen hatten und die waren themenspezifisch. Auch ein Reddit, ja, das größte Forum der Welt, hat eigentlich, obwohl es eine zentrale Struktur ist, aber wenn wir uns anschauen, wie es verwaltet wird über Admins und Moderatoren, ist das Gesamtkonstrukt Reddit zumindest themenspezifisch sehr, sehr dezentral. Und ich glaube, man kann Mastodon so ähnlich sehen. Aber was viel, viel wichtiger dabei ist, wie bekommen wir das Netz aus den Händen der Gatekeeper wieder raus und zurück zu den Menschen? Was machen wir, dass nicht ein Mensch, der unfassbar viel Geld angehäuft hat, eine Möglichkeit hat, eine Plattform zu übernehmen, die 250 Millionen monatliche Userinnen und User hat, die Möglichkeit hat, alleine zu entscheiden, wer da reden darf, wer was, wie, wo da reden, sagen darf, wer gebannt wird, wer wieder reinkommen darf, wie der Algorithmus auszusehen darf, welche Inhalte sichtbarer werden, welche nicht sichtbarer werden, etc. pp. Und damit habe ich ein riesengroßes Problem. Von daher bin ich ja gespannt, wann das erste Podcast von den beiden rauskommt bezüglich der aktuellen Entwicklung bei Twitter und wie man das so sieht, wenn man auf einer Plattform, wo die ganzen Staatsoberhäupter, Politikerinnen und Politiker, die dicken Media-Outlets sind, wo die Breaking News gemacht werden, wo die weitreichendsten, stärksten Persönlichkeiten unterwegs sind, welchen gesellschaftlichen Impact so etwas hat, wenn das in den Händen von so einem Menschen ist. Das kann dir im Fediverse und bei Mastodon nicht passieren. Also wir reden zum einen, ich habe es schon gerade gesagt, über dieses Protokoll, das Activity-Protokoll. Damit kann jeder machen, was er möchte, darauf entwickeln und es nutzen. Genauso wie jeder ja eine Webseite aufmachen kann und das Hypertext Transfer Protocol HTTP nutzen kann, ja, um eine Webseite darzustellen mit HTML, mit der Hypertext Markup Language. Auch das sind ja freie Protokolle. Und das dürfen wir einfach nicht vergessen. Und wir dürfen obendrauf aber auch nicht vergessen, dass es nicht dieses das Mastodon gibt. Ja, und das sind unterschiedliche Instanzen, die auch unterschiedliche Regeln zum Teil auch haben, die eine unterschiedliche Crowd anziehen mit unterschiedlichen Interessensgebieten. Und das macht ja auch die Diversität des Netzes aus. Mastodon ist weitaus mehr Netz, als es Twitter jemals sein wird.
Ich finde auch, was er sagt, weiß nicht mehr genau den O-Ton, jeder baut sein kleines Twitter auf. Das klingt ja so, als ob sozusagen dann alle Dörfer wieder wie im Mittelalter für sich sprechen. Ja. Der Frank Rieger vom Chaos Computer Club hat ja in seinem einen Kolumne auch geschrieben, die Idee des globalen Dorfs ist tot oder kaputt. Ich finde eigentlich, dass das Mastodon mit ActivityPub und all dem, was dranhängt, das Beste aus beiden Welten eigentlich zusammenbringt. Ich kann mein lokales Dorf haben und mich in meiner Stammkneipe mit meinen Leuten treffen, ne? Klammer auf, lokale Timeline. Ich kann aber auch auf jeder Instanz jedem anderen folgen, weil es einfach offen ist und jeder kann seinen Blog mit ActivityPub-Erweiterungen da reinhängen oder sein eigenes Videoportal bauen. Also ich finde, es könnte so jetzt nach der Reise in den letzten 10 Jahren alles wieder zentral auf eine Plattform zu ziehen und sagen, es gibt Firmen oder gar einzelne Menschen, die bestimmen, was auf dem Dorfplatz oder der Agora gesprochen wird, wieder in eine Richtung zu sagen, das wollen wir eigentlich selber bestimmen, worüber gesprochen wird und welchen Gesprächen ich zuhören möchte.
Genau das ist es. Ne? Also ich halte das auch schon für wirklich sehr anmaßend vom Mast zu sagen, wir wollen hier die Global Town Hall bauen. What the fuck ist eine Global Town Hall? Was soll das überhaupt werden? Guck dir die Global Town Hall bei der UN in New York an, dann kannst du jedes Mal sehen, wie toll das funktioniert, wenn irgendwelche Leute dann entsprechendes Veto einlegen können. Und das Veto kann immer übrigens Elon Musk einlegen. Das darf man auch nicht vergessen. Der keinen Bock da drauf hat, dann macht er das einfach nicht. Und dann macht was völlig anderes. Du hast das ganz, ganz wunderbar beschrieben. Ich glaube, dass die Verdörflichung, die thematische Verdörflichung oder die community-technische Verdörflichung, die aber nach wie vor die Möglichkeit bietet, dass der Schnellzug dich direkt in die Hauptstadt packen kann. Das ist eigentlich eine ganz, ganz wunderbare Beschreibung dessen, wie das Fediverse gedacht ist und in welche Richtung es sich jetzt durch die Masse an Menschen auch nochmal entwickelt. Ich glaube, dass diese Flut an neuen Accounts natürlich diese Idee ein bisschen verändert, weil Menschen auch ankommen, die jetzt nicht wegen dieser Vision eines neuen Netzes dahin gekommen sind, sondern weil sie sich einfach unterhalten wollen, weil sie einfach keinen Bock mehr auf Twitter hatten, ja, und sich dachten, okay, da gibt es eine entsprechende Alternative. Aber genauso hilft es auch, mehr Diversität in diese Blase, die über viele, viele Jahre doch eine sehr homogene Blase war, hineinzubringen. Genauso aber diesen Neuankömmlingen zu zeigen, ey, es gibt da etwas anderes. Es gibt da auch eine andere, ich will es jetzt nicht so Safe Space oder so nennen, aber es gibt da schon etwas, wo Menschen sich sehr, sehr zu Hause fühlen und das hat eine ganze Menge damit zu tun, wie sie miteinander umgehen im Netz. und was sie auch von den anderen erwarten, wie die Neuankömmlinge sich dann wieder. Das ist übrigens eine spannende Diskussion, die du erlebst. Ne? Ich habe das auch in meiner Mastodon-Anleitung beschrieben. Es war ein schöner Netiquette-Thread von einem Co-Admin der Chaos.social-Instanz bezüglich der Netiquette auf Mastodon und parallel aber auch der Entwickler von Mastodon, der dann gesagt hatte, ey Freunde, egal wer, ob lange hier oder gerade neu hier, ihr habt alle beide die gleichen Privilegien oder ne, die gleichen Maßstäbe werden für euch angesetzt, hier zu sein. Und das finde ich, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und das erleben wir gerade. Ich sehe, dass natürlich jetzt Gott sei Dank dieser erste Hype wieder so ein bisschen veräppt. Es kommen jetzt hier und da mal ein paar lustige Kolumnen. In der FAZ stand gerade wieder eine. Ich mir auch dachte, Mensch, auch der hat es nicht begriffen, den Unterschied zwischen Protokoll und Plattform. Aber damit muss man leben. Ich glaube auch, dass Bad News Good News für Mastodon sein können. Ne? So viel PR hat das Netzwerk noch nie vorher bekommen. Eugen, der Gründer und Entwickler, hat unfassbar viele schlaue Interviews, insbesondere in internationalen Medien gegeben. Ich finde sein Interview im Time Magazine dürfte in den letzten 10, 15 Jahren mit zu den stärksten Interviews in Bezug des Status Quo, des Netzes und wo es sich hin entwickeln muss, gelten. Und dann kommt der Bursche auch noch aus Deutschland, ja. Und in einer Tour regen wir uns immer auf, hier aus Deutschland, das kriegen wir überhaupt nicht mehr hin, seit StudiVZ ist alles, kommt irgendwie nichts mehr Richtiges. Und jetzt haben wir auf einmal eine völlig neue Idee, auf einmal seit 6 Jahren, wie gesagt, schon. Das kommt aus Deutschland, hat internationale Wellen geschlagen. Finde, da kann man auch ein bisschen stolz hat sich doch doof an, aber ich freue mich für ihn. Und ich finde, er hat da wirklich jegliche Form der Publicity verdient. Und das zeigt sich auch, warum man sich für ihn freuen kann. Das zeigt sich anhand seiner Statements und der Art und Weise, wie er diesen ganzen Hype auch gehandelt hat. Ja, also das ist schon, da ist ein Überzeugungstäter dran im positivsten Sinne.
Vorletzte Mastodon-Frage. Es gibt ja basierend auf der OpenStreetMap so eine schöne Instanzkarte. Also, du hast es schon gesagt, es gibt sehr viele Mastodon-Server, die man Instanzen nennt. Da wird mal gemappt, wo die alle so liegen. Und da sieht man natürlich auf der Weltkarte erstmal eine wahnsinnig hohe Dichte in Europa. Man sieht, dass an Ost- und Westküste in den USA so langsam Instanzen aufpoppen. Man sieht aber auch, dass ein Land wie Indien dort nur eine Instanz aktuell gelistet hat. Und du bist ja international sehr viel unterwegs. Wie beobachtest du das? Also glaubst du, dass das so ein europäisch-deutsches Ding bleiben wird, so ähnlich wie so ein Datenschutzfetisch? Oder glaubst du schon, dass das auch ein globales Phänomen werden wird?
Ich glaube, dass Mastodon insbesondere in so Ländern wie Japan eine Chance hat, schnell so eine kritische Masse zu erreichen, wo es spannend wird. Ich sehe das heute schon, wenn ich auf den globalen Feed gehe, sehe ich sehr, sehr viele japanische Postings schon. Wenn da die ersten lokalen Instanzen gesetzt werden, die natürlich dann auch vielleicht am Anfang sehr, sehr themenspezifisch in Richtung Manga, Anime, Kultur, J-Pop oder whatever gehen, dann wird, die Instanzen werden durch die Decke gehen. Also der erste muss anfangen. Twitter ist auch extrem erfolgreich in Japan. Ich bin mir schon sicher, dass das passieren kann. Was ich für jeweils einen wichtigen Hebel halte, es braucht diese First Mover. Und ich glaube auch, dass diese First Mover aus einem behördlichen Umfeld durchaus kommen können. Gesagt, dass es schon ein Unding ist, dass von Steuergeldern finanzierte Institutionen und Behörden oder auch über Gebühren finanzierte Medienhäuser müssten eigentlich dazu verpflichtet werden, in einem offenen und freien Netz zu sein und nicht die Privaten zu füttern, ja, die mit ihren Algorithmen alles dafür tun müssen, dass uns entsprechend die passende Werbung angezeigt wird. Ja, das passt ja überhaupt nicht zum Beispiel zu einem Rundfunkstaatsvertrag, ja, zu der Aufgabe eines öffentlich-rechtlichen Rundfunks, passt es nicht, dass sie sehr, sehr viel in Richtung YouTube, Facebook und Twitter schießen. Natürlich müssen sie da in einer gewissen Art und Weise präsent sein, aber mindestens ähnlich präsent müssten sie einfach auch in freien Netzen sein und müssen die entsprechenden eigenen Instanzen haben. Das kommt ja, es gibt da vom Bund eine Instanz und EU und hast du nicht gesehen. Ich glaube aber, diese Treiber sind wichtig. Wenn wir dann mehr und mehr Menschen auf diese Plattform bekommen, die auch entsprechende Reichweiten mitbringen, Lust haben, sich zu engagieren, was oft einfach schwierig ist, wenn du nach vielen, vielen, vielen Jahren deine Community verlässt und was nochmal neu aufzubauen. Das kostet natürlich eine ganze Menge Zeit und auch Einsatz. Ich kann mir von daher vorstellen, dass wir, wenn wir jetzt sagen, okay, jetzt sehen wir so eine Welle in den USA an neuen Instanzen, jetzt endlich mal, dass mal was außerhalb Europa passiert. Aber sobald du hier die ersten Erfolgsmodelle hast im asiatischen Raum, geht das sehr, sehr schnell, weil tatsächlich dieses über Popkultur getriebene Szenario im asiatischen Raum, also J-Pop, K-Pop und wie sie alle heißen, und dann macht er in Indien, das hört sich jetzt alles so, ich denke da jetzt gerade sehr, sehr wirklich, wirklich medienpopulär, dann macht er erst seinen Bollywood-Instanz auf und dann Special Interests sind erstmal immer die großen Treiber. Special Interest haben es angefangen, Forenkultur zu treiben. Ja, dann waren es irgendwie erstmal die ersten Tech-Foren und dann kam was weiß ich, dann kamen die ersten NGOs in eine Forenszene rein, etc. pp. Special Interests haben immer geholfen, übrigens genauso bei Webseiten. Die wenn du dir die ersten Webseiten anschaust, dann waren es ja nun mal nicht die Spiegel Onlines und die Zeit und die Welt und wie sie alle heißen, die gleich für sich den Anspruch hatten, die Portale ins Netz zu sein und sämtliche News und Themenkategorien in ihrer Breite abbilden zu müssen, sondern es waren immer Special Interest Seiten und Ideen und Communities, die was Neues getrieben haben und diese First Mover Advantage hatten. Das siehst du bei Mastodon auch. Ja, es gibt diese klassischen breit aufgestellten Instanzen, wo alles geht. Es geht auf den anderen Instanzen geht auch alles. Aber man versucht das ja schon so ein bisschen zu kategorisieren. Also ich glaube daran, dass sowas in Japan auch funktionieren kann. Absolut.
Du hast schon angedeutet, in der Politik gibt es so Bundesämter oder die EU, die mit Accounts vertreten sind. Firmen sind ja typischerweise auf Plattformen wie Twitter oder LinkedIn in zwei Dimensionen vertreten. Das eine ist, sie schalten Werbung. Das ist was es auf Mastodon so ja nicht gibt. Das andere ist, sie sind mit einem Account vertreten und posten da Dinge. Das ist so meine Beobachtung. Ich hatte neulich mal so kleine Frage gemacht, wer kennt denn DAX-Konzerne zum Beispiel, die schon auf Mastodon überhaupt vertreten sind oder gar aktiv sind. Die VW Group hat einen Account, ein paar Follower schon drauf, aber glaubt noch nichts gepostet. Die Software-Tochter Carriot hat einen Account. Ich glaube, dein ehemaliger Arbeitgeber Mercedes-Benz hat noch keinen. Also wie beobachtest du so die B2B-Player, die Firmen? Würdest du denen empfehlen, dort auch mit einem Konto aktiv zu sein? Würde man denen vielleicht sogar empfehlen, eine eigene Instanz aufzubauen, um so ein eigenes Dorf, Extended Enterprise irgendwie im Netz zu haben? Was sind so deine Beobachtungen und Gedanken dazu?
Bei VW war es tatsächlich so, die haben mich im Urlaub angerufen und haben gefragt, welche Instanz sie sollten.
Das ist ja lustig.
Und die sind aber generell in der Kommunikation sehr progressiv und wollen ausprobieren, was ich auch gut finde. Und das haben sie sich jetzt erstmal gesichert und zur Seite gelegt und das ist safe und die werden jetzt überlegen, ob sie dann vielleicht auch mal mit einer eigenen Instanz oder was, ne? Das sind so sogenannte Cloud-Risk-Prozesse in so Großkonzernen, das kannst du nicht von heute auf morgen leider entscheiden. Da kannst du nicht mit dem offiziellen Account irgendwie so einfach rangehen. Ich kann es mir vorstellen, dass es für Marken aber auch Medien und vielleicht auch Persönlichkeiten eine andere Form der Kommunikation bedeuten könnte. Nicht die klassische Marketing-Schiene zu fahren, sondern wirklich Kommunikation zu betreiben in beide Richtungen. Und da ist Mastodon weitaus eher eine Plattform, als zum Beispiel ein Twitter ist. Die klassischen Social-Media-Kanäle, da muss man ganz, das ist dann für die, das ist kein Social-Media für die, sondern das ist Commercial-Media. Ja, da geht's nicht darum, dass man auch da sein möchte, was ich viel, sondern es geht ganz klar darum, dass Reichweiten aufgebaut werden sollen, dass Sichtbarkeit generiert werden soll und dass vor allen Dingen die Kernprodukte dann entsprechend beziehungsweise die Strategien und die Werte des Unternehmens im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, dass wenn du die Idee von Mastodon, was ja auch eine werbefreie ist, weiter denkst, dann kannst du da keine platte Werbung oder so betreiben, sondern du musst einfach zusehen, dass du Kommunikation auch anders denkst, weil die Plattform eine andere ist. Und das kann unfassbar schwer sein. Ich finde es nicht ganz so schwer. Es wird aber in Bezug auf Abstimmung schwer und den Prozessen, die man hier und da dann durchgehen muss. Aber es kann auch eine riesige Chance bieten für solche Unternehmen, weil am Ende des Tages bei einer Company wie der Volkswagen-Gruppe arbeiten 600.000 Menschen. Ja, das ist, da hängen Familien dran, ja, hängen Existenzen dran. Das ist also ein riesengroßer Teil unserer Gesellschaft. Ja, wir reden mal, also Volkswagen-Gruppe, 0,7% der Deutschen würden so ungefähr bei Volkswagen arbeiten. Das ist nicht klein. Und so muss man das einfach auch drin. Da gibt es gewisse gesellschaftliche Verantwortung. Genauso gibt es, glaube ich, auch von der Gesellschaft eine Verantwortung gegenüber solchen Industrien in einer gewissen Art und Weise. Weil beide sind voneinander abhängig. Und das finde ich einfach spannend, wenn man sich überlegt, wie können wir diese Kommunikation in Zukunft anders denken? Insbesondere, wenn es natürlich darum geht, Freunde, wir haben hier 50 neue Stellen, ja, in dem und dem Bereich. Deswegen ist ja auch Kariat da, und du hast ja eine sehr, sehr technikaffine Szene vor Ort. Gibt es hier Leute? Kennt ihr jemanden? Kennt ihr jemanden, der jemanden kennt? Das finde ich schon spannend. Ich glaube, dass HR-Kommunikation eine andere sein könnte auf Mastodon. Auch eine andere als auf LinkedIn.
Weil du quasi viel zielgerichteter jetzt Leute in den Zukunftsbereichen, Softwareentwickler, Architekten, yes. Data Scientists dort findest. Ja. Und im Marketingbereich, ja. Was du jetzt gerade gesagt hast, klingt für mich ein bisschen so, es ist für die spannend, du hast vorhin David Weinberger genannt, an die Thesen aus dem Glutrain-Manifest glauben. Also dieses Märkte sind Gespräche, werden in persönlicher Stimme geführt. Na, das ist ja, wenn ich Leute mit Werbung zuballer, ist das genau der Gegenteil. Das ist ein Monolog und ein Aussenden über Reichweite. Kein Dialog und kein Gespräch, was man da führen möchte.
Ganz genau, ja.
Sehr schön. Dann zum Abschluss, du hast vorhin gesagt, du hast ein ganz gutes Bauchgefühl in Bezug auf Tech. Mich würde interessieren, auch wenn es natürlich Glaskugel ist und wir dich da in 5 Jahren nicht drauf festnageln werden, diese Entwicklung dieser 2 Bereiche, ich sage es mal, das Fediverse, das verteilte Netz auf der einen Seite, da gibt es ja auch von Tim Berners-Lee so Sachen wie SolidPod zum Beispiel, ne, was so in eine ähnliche Richtung geht. Twitter hat, glaube ich, auch.
Sein Web 3,
genau. Twitter hat irgendwie auch so ein Twitter Blue oder sowas angekündigt, ne, so ein Standard, was so ähnlich ist wie ActivityPub, aber natürlich wieder nicht ActivityPub ist. Also so diese verteilte Netzwelt. Auf der anderen Seite wird ja bei Plattformen im Moment, da passiert ja auch sehr viel. Alle schauen in Richtung TikTok, wie machen die das mit Algorithmen, YouTube bringt die Shorts, was passiert mit Snapchat, in welche Richtung geht Instagram, Facebook wettet seine Zukunft nicht auf Fediverse, sondern auf Metaverse, da kommt jetzt hier sogar vor der Tagesschau irgendwie Werbung, wie irgendwelche Architekten im Metaverse ihre Häuser entwerfen. Also mit dem, was so dein Bauch dir sagt, was sind so die Trajektoren jetzt für die nächsten 5 Jahre? Wie wird unser Netz da vielleicht aussehen?
Ich glaube, dass es für die klassischen Social-Media-Plattformen extrem schwierig wird. in den nächsten Jahren. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass die Regulatoren ganz andere Daumenschrauben inzwischen ansetzen. Wir haben hier einfach von den zwei wichtigsten Märkten, und das ist nach wie vor Nordamerika und das ist Europa. Das sind natürlich von der alleinen Masse an Menschen nicht die wichtigsten Märkte, aber das sind vom Umsatz pro Kopf für diese Social-Media-Plattform mit Abstand die wichtigsten Märkte. Und da gibt es kein Wachstumspotenzial mehr für die. Ja? Also die sind gesättigt komplett. Das heißt, all das, wo sie noch irgendwo wachsen können, das geht in Bereiche hinein, die schwieriger zu monetarisieren sind. Plus obendrauf, wir erleben das, wie in den USA Facebook sich verschiedensten Lawsuits ausgesetzt wird. Jetzt dürfen sie gerade wieder irgendwie eine Metaverse-Company oder Headset-Company nicht übernehmen, aus wettbewerbstechnischen Gründen. Es gibt starke Bestrebungen, den Konzern zu zerschlagen, also WhatsApp, Instagram und Facebook an sich auseinander zu dividieren. Genauso, wenn wir uns TikTok anschauen, es gibt mittlerweile 4 US-Staaten, ich meine 4 Georgia, North und South Carolina und Texas, die es verbieten, TikTok auf behördlichen Smartphones zu haben. Man schaut sich die Privacy Concerns zu TikTok ganz genau an und die sind einfach da so toll und kreativ, wie ich die Plattform finde. Da schaut sich der chinesische Staat alles an und weiß ganz genau, wie unsere Gesellschaften funktionieren. Und das autoritärste Regime, was man sich mehr oder weniger in der digitalen Welt vorstellen kann, sitzt 170 Kilometer von mir auf der anderen Seite der Taiwanstraße. Und das ist kein Spaß, da im Digitalen unterwegs zu sein. Und auf der anderen Seite haben wir die EU, die über ihre verschiedensten Digital Rights Acts in den letzten Jahren, glaube ich, schon, ich würde jetzt nicht sagen Korsette entwickelt hat, aber Rahmenbedingungen vorgegeben hat, die nicht mehr so locker flockig sind. Die Mühlen der Behörden mahlen extrem langsam. Das war für mich in all den Jahren zum Teil sehr, sehr schrecklich zu erleben. Aber ich glaube, das ist auch sehr, sehr wichtig, um einfach Präzedenzfälle zu schaffen und auch sicher zu sein, weil letztendlich ist es ja nun mal auch etwas, wo man sagen kann, okay, wir als Company sind damit nicht einverstanden, dann ziehen wir vor Gericht. Ja, und dann wird erstmal geschaut, ob das überhaupt rechtens war, was da, ne, so laufen nun mal unsere, Gott sei Dank, unsere demokratischen Gesellschaftssysteme ab. Das wird immer schwieriger für sie werden. Also wir haben das Problem des Wachstums. Wir haben das Problem der Regulatoren und Regulatorinnen. Und wir haben das Problem der Innovationsflaute. Ich glaube, dass wenn du dir Meta anschaust, welche großartigen Innovationen hat Facebook in den letzten Jahren erleben dürfen? Ehrlich gesagt so ungefähr gar nichts. Ja, statt dem Dislike-Button gab es dann 5 oder 6 andere Emojis, die du da runterpacken konntest. Du konntest irgendwann mal auch Videos hochladen, irgendwann konntest du mal Pages machen und dann wird's auch schon und Livestreams und dann wird's auf einmal auch schon relativ eng. Alles, was an Innovationen im Facebook- und Meta-Universum abgelaufen ist, wurde zugekauft. Das waren Instagram und WhatsApp. Bei Instagram müssen sie erleben, dass TikTok die kreativere Community hat und ihnen wirklich das Frühstück schon am Abend vorher wegmampft. Und sie da nicht mehr mitkommen mit der klassischen Copy-and-Paste-Geschichte, die noch mit Snap gelaufen ist. Die kommen da einfach nicht mehr nach. Facebook hat auch in einer gewissen Art und Weise den Reiz, insbesondere bei einem jüngeren Publikum, verloren. Das heißt, das Facebook-Publikum wird wie viel älter und auch da wiederum schwieriger zu erreichen. Und sie wetten einfach alles komplett auf diese Metaverse-Geschichte. Ich glaube, es wird sehr, sehr schwierig. Ich kann mir nicht vorstellen, dass in 5 Jahren oder sagen wir zum Ende dieses Jahrzehnts wird Facebook oder Meta keine kritische Masse, also ich sag mal 20, 30, 40, 50 Millionen Menschen, sagen wir mal 50 Millionen Menschen in ihrem Metaverse als monthly User haben. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich bin mir nicht sicher, ob es Twitter noch geben wird zum Ende des Jahrzehnts in dieser Form, wie wir es jetzt haben. Ich glaube, das kann ganz, ganz, ganz schnell vorbei sein, tatsächlich sogar, basierend darauf, was sich die Plattform erlaubt oder erlauben lässt, dass Regulatoren da sagen, Freunde, so, das war's jetzt, bis hierhin und nicht weiter. Und genauso sehe ich das auch für TikTok. Ich glaube, dass die geopolitische Situation, Services aus Mainland China, Daumenschrauben anlegen wird, die alles andere als hilfreich sein werden. Also ich bin für diese klassischen Plattformen sehr, offensichtlich sehr, sehr pessimistisch unterwegs. Hoffe parallel darauf, dass wir Alternativen bekommen werden. Übrigens, YouTube sehe ich überhaupt nicht gefährdet in dieser ganzen Entwicklung. Ja, also YouTube ist für mich komplett da raus, genauso wie ein Twitch für mich da komplett raus ist. Ne? Wenn wir uns überlegen, okay, ein Twitch ist Teil von Amazon, ein YouTube gehört zu Google. Ich glaube, dass die in einer gewissen Art und Weise es geschafft haben, sich in so einer Nische auch fernab von politischen Diskussionen zu positionieren. Ja, irgendwie sind so diese ganzen Shitstorms und das ist so Facebook konzentriert und was kommt aus China und was wollen die uns da überwachen und was macht der Musk jetzt so auf Twitter? Und die gucken sich das hier alles irgendwie so ganz entspannt an und machen ihren Content. Der Content auf diesen Plattformen ist einfach auch so unfassbar gut geworden und professionell geworden. Die Creator-Communities, die sind weitaus professioneller und auch monetarisierbarer auf YouTube und auf dem Twitch. Und von daher sind die auch ganz anders raus, glaube ich. Ich halte das für höchst spannend, hoffe, wie gesagt, darauf, dass wir mit dem Fediverse ja, eine zweite, dritte, vierte Bewegung des Netzes erleben. Die vierte Bewegung vielleicht sogar schon des Netzes. Ich glaube, dass Web3 noch gar nicht mehr Web3 ist mehr, sondern das ist eigentlich schon was anderes ist. Und dass wir das ohne diesen ganzen Quatsch der Blockchains und NFTs und Metaverse und whatever umsetzen können, sondern es gibt ja offensichtlich auch einfach mal Menschen, die sich sagen, ey, ich möchte mich mit anderen unterhalten und austauschen. Oder ey, ich finde Pixelfed toll, weil da sehe ich einfach nur schöne Fotos, anstatt jedes zweite Posting ist eine Werbung und jedes dritte Posting ist ein Video. Und jedes Mal geht sofort der Ton an. Ja, es gibt offensichtlich auch Menschen, die genau das wollen. Und seit vielen, vielen Jahren gibt es diesen schönen Satz, besetzt die Nischen. Es ist immer noch eine Nische, es ist eine schöne Nische. Ich glaube aber, dass wir begreifen müssen, dass es zwischen Reichweite und Relevanz einen riesengroßen Unterschied gibt. Und solange für mich die relevanten Inhalte auf einer freien Plattform, die ohne Werbung und ohne Algorithmen auskommt, zur Verfügung stehen und ich die für mich wichtigen Menschen auch dort erreichen kann, gibt es da überhaupt keine Frage, wofür ich mich entscheiden würde. Also, ich sehe positiv in die Fediverse-Zukunft hinein. Bisher haben sie, glaube ich, eine ganze Menge Trümpfe in ihrer Hand. Es entwickelt sich organisch. Aber das klassische Social Media Web hat sich selber über die letzten Jahre wirklich heftig in eine Sackgasse hineinmanövriert, aus der sie so leicht einfach nicht mehr rauskommen. Und für die sehe ich ehrlich gesagt einfach schwarz.
Das war ein sehr, sehr schönes Abschlussstatement. Du hast ja auch eine tolle Anleitung geschrieben, für die, die jetzt so oft Mastodon vielleicht gehört haben unter den Zuhörern, Zuhörerinnen und gar nicht wissen, was das ist. Die werden wir in den Shownotes auch verlinken. Gibt's eine tolle Infografik cool. Auch für die ersten Schritte, ne, die man nutzen kann. Ja. So wie du immer sagst, verwendet meine Inhalte offen weiter, gerne auch in Internet und Intranet und zum Vertuten, wenn genau. Man das möchte. Ich danke dir ganz herzlich, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war ein klasse Gespräch.
Ich danke dir, Simon.
Reise durch die Historie und vielleicht machen wir in 5 Jahren ein Update und schauen, wie es sich entwickelt hat.
Super gerne. Lass uns am besten gleich schon in den Google-Kalender eintragen. Ich mache sowas tatsächlich. Ich habe 2017 mir Tweets bezüglich Vorhersagen in den Google-Kalender reingepackt, um mich daran zu erinnern. Und das buddel ich dann auch entsprechend wieder aus und sag so, und jetzt gucken wir mal, was habe ich gesagt? Was hat die Person, auf die ich damals mit meiner These geantwortet habe, gesagt? Und dann gucken wir doch einfach mal, wo wir da stehen. Ich finde sowas immer spannend.
Der 9. Dezember 2027.
Unfassbar.
Der 10. Dezember ist ein Freitag. Ich schicke dir eine Einladung. Ach, je nachdem, ob du noch in Taipei bist, dann muss man gucken mit der Zeitzone. Ne? Weiß man nicht, ob du planst, da dauerhaft zu bleiben, aber ich schicke dir mal einen Blocker raus. Danke dir, Sascha. Schönen Freitag.
Ich danke dir.
Ciao.